Geht es um das Thema Gemeinde oder auch um die Frage, was das eigentlich ist? Ein Haus oder eine Gemeinschaft oder ein Gefühl oder ein Auftrag? Und damit geht es dann auch um die Frage, was eigentlich das Ziel unseres Glaubens ist. Ich lese aus Matthäus 17 die Verse 1 bis 9. 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Und noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Jesus nimmt 3 seiner Jünger beiseite und steigt mit ihnen auf einen Berg. Und da passieren reichlich komische Dinge. Während Jesus da oben betet, verändert sich sein Aussehen. Sein Gesicht und seine Kleider fangen an zu strahlen. Und nicht nur das, auf einmal sind da 2 Männer, Mose und Elia. Im Judentum, das wussten damals alle, die das gehört haben, da gehören Mose und Elia zu den ganz Großen. Mose, der die 10 Gebote auf dem Sinai empfangen hat, und Elia, der Prophet. Er hat auf dem Karmel Gottes Eingreifen bei einem Showdown mit den Baalspriestern erlebt. Wir kennen die Geschichte vielleicht, wo er Feuer vom Himmel regnen lässt. Beide sind ganz wichtige Personen im Judentum und beide haben Gott auf Bergen erlebt oder Gottes Eingreifen und sind ihnen sogar noch begegnet. Und zusammen sind die beiden, Mose und Elia, das Gesetz für Mose und die Propheten für Elia, und das nennen die Juden heute Gesetz und Propheten, also die ganze Tora, das heißt praktisch so. Und dass die beiden jetzt bei Jesus da stehen, auf diesem Berg, das ist ein ganz klares Signal. Jesus, der Zimmermann aus Nazareth, der ist nicht einfach nur ein Wunderheiler oder ein Prediger, der durch die Lande zieht, wie das viele damals gab, sondern er steht in lebendiger Verbindung mit dem Gesetz und mit den Propheten, mit dem Wort Gottes. Und man kann sagen, so bekennen wir das ja heute, er ist das menschgewordene Wort Gottes. Und dann ist da noch, für diejenigen, die es bis jetzt noch nicht verstanden haben, diese Stimme, die das bestätigt: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das ist ein wahnsinniges Glaubenserlebnis, was die Jünger da oben auf dem Berg erleben, die 3. Warum passiert uns sowas so selten? Warum sind solche Gottesbegegnungen heute so selten geworden, so richtig plastisch? Vielleicht sollten wir häufiger auf Berge steigen. Tatsächlich haben das die Menschen damals häufiger getan, denn Berge und Gemeinden sind Orte der Gottesbegegnung. Berge waren damals im Orient und nicht nur da besondere Orte. Orte, an denen man dem Himmel näher ist als unten im Tal. Und deshalb wurden nicht nur im Judentum, sondern auch in anderen Religionen Kult- und Opferstätten meist auf Bergen errichtet. Auch in unseren Breiten. Ich glaube, im Odenwald gibt es heute keine aktiven keltischen Kultstätten mehr. Aber trotzdem kennen auch wir solche Orte der Gottesbegegnung. An einem sind wir gerade, das ist hier die Gemeinde. Hier pfeift uns, anders als auf einem Berg, kein Wind um die Ohren und wir sitzen bequem auf Stühlen, die meisten jedenfalls. Trotzdem ist die Gemeinde für uns sowas heute wie damals die Berge für Menschen. Ein Ort, wo man Gott begegnet, ein Ort, wo man Gott näher sein konnte. Und auch Mose und Elia, wenn die natürlich nicht heute hier sind, kommen doch irgendwie in unseren Gottesdiensten vor. Und nicht nur die, sondern auch Abraham und Sarah und Luther vielleicht, Calvin, Spurgeon oder irgendwelche anderen Leute, deren Glaubenserfahrung wir kennen, deren Geschichten wir kennen, deren Gebete wir beten, Psalmen wir singen, die kommen gewissermaßen auch in unseren Gottesdiensten vor. Und so hat der Berg, auf den Jesus mit den drei Jüngern damals gegangen ist, schon ein bisschen Ähnlichkeit mit unserer Gemeinde heute, finde ich. Beides sind Orte der Gottesbegegnung und an beiden teilen Menschen Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben. Und noch eine dritte Sache verbindet uns mit den Jüngern damals, nämlich die gute Gemeinschaft. Wir leben als Gemeinden normalerweise nicht ganz so eng zusammen, wie die Jünger das damals getan haben, aber trotzdem teilen wir auch ein Stück Alltag zusammen. Und man kennt sich in unseren Gemeinden gut, man begrüßt sich vor dem Gottesdienst und freut sich auch schon auf einen Kaffee danach und auf die guten Gespräche danach. Was will man eigentlich mehr? Was will man mehr? Das hat sich auch Petrus gedacht. Kann es denn jetzt eigentlich noch schöner werden als hier oben? Keine schreienden Leute, die geheilt werden sollen, wie sonst da unten immer und die immer was wollen, Jesus immer im Stress. Nein, nur wir hier mit Jesus und tolle Glaubenserlebnisse. Besser geht's doch eigentlich auch nicht. Und deshalb, in Vers 4 haben wir es gerade gelesen, macht er auch gleich einen Vorschlag. Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Hütten bauen klingt für uns heute vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist klar, was gemeint ist. Lasst uns den Augenblick festhalten. Das, was wir erlebt und erreicht haben, bewahren, damit es bloß nicht verloren geht. Das ist ein ganz verständlicher Wunsch. Menschen bauen ja sehr gerne Hütten. Nicht nur aus Holz und aus Stein, mit Strohdach vielleicht oder mit Dachziegeln, sondern auch um Traditionen fortzusetzen. Eure Gemeinde kenne ich nicht, aber ich glaube, dass jede Gemeinde, wo Jung und Alt zusammenkommen, dieses Thema an irgendeiner Stelle mal kennt. Und ich habe in meinem Leben schon zu ein paar Baptistengemeinden gehört und habe schon einige von diesen Hütten zu sehen bekommen. Ich merke, eure Themen sind das nicht, die mir jetzt aufgefallen sind. Aber eine zum Beispiel ist die Zeltmission. Habe ich in letzter Zeit mal wieder gehört. Wir müssten doch mal wieder. Zu einer bestimmten Zeit, glaube ich, da war das eine ganz tolle Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Nach dem Krieg vor allem, da waren viele hungrig nach Orientierung und haben den Kirchen die Türen eingerannt. Und heute, ob uns das gefällt oder nicht, suchen Menschen Orientierung oft an ganz anderen Orten als bei Kirchen und Gemeinden. Und wer mit solchen Menschen darüber ins Gespräch kommen will, woran es sich heute noch lohnt zu glauben überhaupt, der sollte solche Orte kennen und sie aufsuchen. Auch bei ProChrist, was ich sehr gut finde, habe ich das neulich erlebt. Da war eine Veranstaltung und da waren relativ viele Leute da, aber eigentlich alle aus irgendwelchen Gemeinden. Vielleicht kennt ihr das auch. Und dann ist so eine schöne und toll vorbereitete Veranstaltung irgendwie verbesserungswürdig. Und solche Orte, wo Menschen vielleicht nach Sinn suchen, wo wir es nicht erwarten oder wo wir es vielleicht auch nicht kennen, die kennt aber ihr jeder in eurem Leben. Vielleicht im Vereinsvorstand, wo man mit normalen Menschen sich trifft. Oder in der Freiwilligen Feuerwehr. Oder in der Gaststätte um die Ecke, vielleicht bei einem Straßen- oder Nachbarschaftsfest, das ihr mitorganisiert oder wo jemand mitgrillt oder bis zum Schluss bleibt. Vielleicht im Angelclub, ich weiß nicht, ob das hier so, ja, im Angelclub oder im Doppelkopfverein. Wo bist du? Wo bist du, wo Menschen dich als jemanden kennen, in dessen Leben Gott eine Rolle spielt? Und wo Menschen wissen, aha, da ist jemand, der ist mit uns genauso hier, aber der glaubt an Gott, der hat eine Verbindung zu Gott und vielleicht irgendwann kommen wir darüber mal ins Gespräch. Für manche ist es eine gute Nachricht, für andere ist es herausfordernd. Wer andere Menschen erreichen möchte, der sollte sich an solchen Orten blicken lassen, wo sich Menschen treffen. Und wir als Gemeinden sollten auch flexibel bleiben. Denn Hütten, die unter Denkmalschutz stehen, auch wenn wir sie ganz toll finden, die können gefährlich werden. In meiner Heimatgemeinde, wo ich aufgewachsen bin, da gab es so eine Hütte, die musste gründlich umgebaut werden. Auch das ist nicht, habe ich gemerkt, euer Thema. Aber ihr versteht, glaube ich, was ich damit meine. Das war der Chor. Früher mal, da hat er die Gottesdienste bereichert mit seinem vollen Gesang und hat Menschen mit den Texten zum Nachdenken gebracht. Und dann gab es eine Zeit, da war es mit dem vollen Gesang nicht mehr ganz so weit her. Und die Jüngeren, die konnten auch mit vielen Liedern, die der Chor gesungen hat, nicht mehr so viel anfangen. Ich habe das gut mitbekommen, mein Vater war nämlich der Chorleiter. Und als es darum ging, ob der Chor noch weiter existieren soll oder nicht, er hat immerhin eine lange Tradition gehabt, da gab es auf einmal eine neue Idee. Nämlich den Chor umzubauen. Ihn an eine Stelle zu versetzen, wo er wieder den Menschen dient und nicht umgekehrt im Gottesdienst. Und so kam es, nachdem der Gemeindechor der Baptistengemeinde an einem Tag seinen letzten Akkord gesungen hatte, da dauerte es nicht lange, bis der ökumenische Chor sein erstes Lied gesungen hatte. Und die Sängerinnen und Sänger gehören, den gibt es noch heute, die gehören nicht alle zu der Baptistengemeinde. Die kommen aus der katholischen Kirche, aus vielen anderen, aus Freikirchen und Landeskirchen. Und er singt auch nicht nur noch in der Baptistengemeinde, auch wenn er dort übt. Aber er bereichert inzwischen viele Gottesdienste mit Liedern, auch viele Veranstaltungen, singt auf Hochzeiten zum Beispiel. Und daraus ist ein Ort geworden, an dem sich Christen ganz unterschiedlicher Konfessionen begegnen und austauschen und zur Ehre Gottes und mit Freude am Singen. Wo es Gemeinden gibt, da gibt es auch Traditionen. Und ich glaube, das ist auch nichts Schlimmes. Warum war Jesus dann aber dagegen, dass seine Jünger Hütten bauen sollen? Ich glaube, eine Antwort ist, Hütten brauchen Platz. Und Jesus weiß das. Auf einer Bergspitze, je nachdem wie groß, kann man ein paar Hütten unterbringen. Dann ist Schluss. Und auch in unseren Gemeinden ist das so. Wir haben begrenzte Kraft, begrenzte Mittel, begrenzte Zeit. Und dann kann es sein, dass es eine Generation gab, die hat mit ganz viel Kraft und Fleiß und Ausdauer Hütten gebaut. Hat Gruppen gegründet, hat festgelegt, wie der Gottesdienst abläuft, wann er beginnt. Vielleicht eine Gebäude- oder eine Kleiderordnung erstellt. Vielleicht gibt es mehr oder weniger feste Sitzplätze oder auch einen Plan für die Küchenschränke. Sieht ordentlich aus, aber nicht so. Ich habe mal eine gemeint, naja, das ist was anderes. das ist ja alles etwas Gutes. Das alles hat seinen guten Sinn. Und das sind gute Traditionen, die einen Sinn haben. Dann kann es aber sein, dass es eine neue Generation in der Gemeinde gibt. Und dann müssen die Jungen irgendwann feststellen, dass auf dem Berg kaum noch Platz ist. Überall stehen schon Hütten, schöne Hütten, ordentlich gebaut und gut durchdacht. Aber es sind die Hütten, die jemand anderes gebaut hat. Und das sind die Regeln und Traditionen einer anderen Generation. Und manche sehen vielleicht auch gar nicht mehr aus wie Hütten, sondern vielleicht wie Burgen oder Festungen. Und alles ist so ordentlich, dass eine neue Baustelle eigentlich nur stören würde daneben. Und dann stehen sie da, die Jüngeren, mit Werkzeug und Baumaterial unterm Arm, Energie und Ideen. Aber sie können nicht so richtig anfangen, denn der Platz fehlt. Und kaum nehmen sie ein Werkzeug in die Hand, dann kommen drei Leute und sagen ihnen, wie man es benutzt. So ist das, wenn Menschen anfangen zu bauen. In Honduras, da gibt es eine Brücke. Ich weiß, ihr habt davon schon mal gehört, sagte mir Almut. 1930 wurde sie gebaut über den Fluss Choluteca. Und in Honduras ist das Risiko von Hurrikanen sehr groß. Deswegen wurde die Brücke besonders stabil gebaut. Tatsächlich, 1998 kam so ein starker Hurricane, der Hurricane Mitch, und vieles im Land ging dabei kaputt. Aber die Brücke hielt. Das Problem war nur, dass der Hurricane dem Fluss einen völlig neuen Lauf gegeben hat. Die Welt hat sich verändert, aber unsere Bauwerke, die bleiben fest stehen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich glaube, ihr habt das schon mal gesehen. Vielleicht können wir das mal zeigen. Aber es ist ein bisschen hell, gerade bei dem schönen Maiwetter. Da ist eine Brücke und der Fluss fängt dahinter an. Damit meine ich nicht, oder ich glaube nicht, dass Jesus damit meint, dass wir keine Häuser bauen sollen oder dass wir keine Traditionen beginnen sollen oder pflegen. Auch Jesus hat sich nicht geweigert, Häuser zu betreten. Aber er wusste, und von Jesus haben wir das gelernt, dass man Gott auf ganz verschiedene Weise erleben kann. Auf einem Berg, aber auch in einer Synagoge, in einem Boot, bei einem Abend mit Essen und Wein oder im Trubel von einer Hochzeitsfeier, wenn wir mit Jesus dahin gehen. Und wer seine Hütte auf einem Berg baut und dort oben bleibt, der verpasst all diese Möglichkeiten, biblische Möglichkeiten, auch Gott zu begegnen und ihn zu erfahren mit anderen Menschen. Für Gemeinden mit vielen festen Hütten, wie gesagt, eure Gemeinde kenne ich nicht, aber für solche Gemeinden heißt das, dass sie auf längere Sicht nur solche Menschen erreichen wird, die ihre besonderen Hütten, die sie schon hat, auch sowieso die ihnen gefallen. So sagt man. Ihre bestimmte Art, Gott zu erleben, Gott zu begegnen, Gottesdienst zu feiern. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinden nicht ab und zu bereit sind, eine oder andere Hütte ein bisschen zu verändern, abzureißen vielleicht oder ein bisschen zu versetzen, dann kann es leicht passieren, dass wir wie die Brücke in Honduras dastehen, prächtig, groß und stark, aber mit nicht mehr so viel Nutzen für die Menschen, wie es mal war. Wie Salz, das nicht mehr salzig schmeckt, und ich glaube, davor warnt Jesus eher, nicht vor Traditionen an sich. Was sollen wir oder können wir stattdessen tun? Was ist dann der Sinn von Gemeinde? Immer allem Neuen hinterherjagen, ganz egal, wo es herkommt, neues Konzept, alles neu? Das glaube ich nicht. Im Predigttext steckt ein anderer Hinweis und er kommt von Gott selbst. Ich lese nochmal die Verse 5 bis 8. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Wir glauben oft, wir müssen unsere Gemeinden attraktiver machen. Fast so, als wären das Firmen oder Unternehmen. Und dann kommen die Menschen zu uns. Wenn man aber genau hinguckt, glaube ich, war das nicht unbedingt Jesu Methode. Der ist zwar auf die Menschen zugegangen, aber er wollte nicht attraktiver sein. Oder wollte unbedingt Wachstum. Ich glaube auch nicht, dass Wachstum das erste Ziel von Gemeinde ist. Wenn das so gewesen wäre, dann hätte Jesus Petrus geholfen, eine Hütte zu bauen, und was für eine. Und dann hätten die Leute da hinkommen können. Ich glaube, das Ziel unseres Glaubens und auch das Ziel unserer Gemeinden ist ein anderes. Nicht nur eine Gemeinde zu bauen, in der wir uns wohlfühlen und die möglichst viele Menschen anzieht, weil sie so nett ist, wenn das nicht schlecht ist und wir das natürlich gerne haben. Aber das Ziel des Glaubens ist auch nicht, dass wir bei allen Menschen um uns herum immer nur einen anständigen Ruf haben oder dass unser Haushalt immer nur positiv ist. Auch das war bei Jesus nicht so. Ein wichtiges Ziel vom Glauben, denke ich, und auch ein wichtiges Ziel von Gemeinde, das verstehen wir, wenn wir gucken, wofür Jesus sich eingesetzt hat. Für Menschen. Und zwar am liebsten für solche, die es gar nicht verdient haben. Für sie hat Jesus gelebt und er hat ihnen nicht einfach nur bei ihren Sorgen geholfen, sondern er hat ihren Alltag geteilt, ihr ganz normales Leben. Und er hat am Ende sogar sein Leben für sie gegeben. Für Menschen wie dich, wie mich, für deinen Nachbarn, auch wenn er vielleicht Fresser, Zöllner oder Weinsäufer ist und niemals einen Fuß in die Kirche gesetzt hat. Aber Menschen findet man selten auf Bergen. Und auch in unsere Gemeinden kommen oft nur diejenigen, die Jesus schon kennen. Und deshalb blieb den Jüngern nichts anderes übrig, als sich wieder auf den Weg ins Tal zu machen. Machen wir es wie sie. Auch wenn uns das manchmal die angenehme Idylle stört, die wir natürlich, weil wir Menschen sind, auch gerne haben und die wir auch brauchen. Auch werden uns manchmal Fragen gestellt, auf die wir nicht sofort eine Antwort haben. Aber lassen wir mal unsere Hütten Hütten sein und gucken, wo Jesus uns hinführt stattdessen. Und ich glaube, genauso wie Jesus werden wir auch manches entdecken, was ein Vorbild für unseren Glauben sein kann. Sogar das, wie der Hauptmann von Kapernaum zum Beispiel oder die kananäische Frau, die Jesus um die Heilung ihrer Tochter gebeten hat. Heiden waren das. Vielleicht werden unsere Bauten, unsere Gemeinden in den Augen der Welt dann ein bisschen weniger prächtig aussehen. Und bestimmt gefallen uns auch nicht alle Orte, an denen wir vorbeikommen. Und manchmal sagen wir vielleicht wie Thomas, der Jünger: Wir wissen nicht, wo du hingehst, Jesus. Wir erkennen den Weg nicht. Aber wir wissen, dass wir dem folgen, der von sich sagt, dass er der Weg ist. Und dass unser Glaube deshalb zu seinem Ziel kommen wird, nämlich dorthin, wo er gebraucht wird. Bei den Menschen, denen wir vielleicht hinter unseren Mauern, hinter unseren Traditionen und Regeln nicht begegnet wären. Menschen, die nicht beeindruckt oder bedient werden möchten, sondern verstanden und geliebt. Und da haben wir die beste Botschaft, die es dafür gibt, denke ich. Amen.